Das ist Laskos Lehrstunde Episode 3. Mit mir, Lasko. Herzlich willkommen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das in den letzten Tagen in aller Munde und überall in den Nachrichten war, gerade in den sozialen Medien. Und zwar um das Thema Privatanleger versus Hedgefonds. Das Thema möchte ich heute allerdings nicht alleine besprechen, sondern ich habe einen Gast dabei. Finn, wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Finn. Ich studiere momentan noch und habe im Studium auch meinen Schwerpunkt so auf Finance und bin auch begeisterter Anleger und freue mich jetzt irgendwie mit dir darüber zu reden.
Ja, cool. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz für alle, die das jetzt in den letzten Tagen nicht mitbekommen haben, zusammenfassen, was eigentlich so passiert ist. Also GameStop ist jetzt ja eigentlich so ein Laden, den jeder kennt. Und ich meine, ich bin in Bremen diverse Mal durch die Innenstadt gelaufen, da ist ein GameStop-Laden. Ich glaube, in Bremerhaven, da war auch ein GameStop-Laden. Hier jetzt in Berlin, das ist auch mehrfach so ein GameStop-Laden in der Stadt. Und ich glaube, die haben europaweit irgendwie so 10.000 Filialen, wenn mich nicht alles täuscht. Also in jeder größeren Stadt gibt es so eine GameStop-Filiale. Aber es ist halt nur so ein, es ist so ein Offline-Gebrauchtwaren-Computerspiel-Händler. Und im September letzten Jahres ist ein Einzelinvestor groß eingestiegen, Ryan Cohen, und der hat vor ein, zwei Jahren bereits eine Tiernahrungsplattform erfolgreich von offline zu online transferiert und anschließend für mehrere Milliarden verkauft. Und der ist jetzt eben der größte Einzelinvestor bei GameStop geworden, und daraufhin hat sich der Aktienkurs ist angestiegen. So bis im August 2020 war der Aktienkurs so um die $5. Und dann ist er eben kurz danach, nachdem dieser Cohen im September eingestiegen ist, ungefähr 10% gestiegen. Was ist jetzt aber in den letzten Tagen passiert, Finn?
Genau. Um dann nochmal eben kurz ein bisschen aufzugreifen. GameStop ist ja quasi wirklich so ein relativ überholtes Modell, fast schon so ein Pendant zur Videothek. Die meisten Menschen kaufen ihre Games so im Internet direkt irgendwie bei den Anbietern der Konsolen, oder ich glaube Steam hat es sehr gut gemacht, den Spieleverkauf auf eine Online-Plattform umzusetzen. Und wenn da so ein Investor reingeht, der dafür bekannt ist, offline auf online umzustellen, da steht ja so ein gewisser Anstieg. So ein Unternehmen, was so quasi dem Abgrund geweiht ist, zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich von sogenannten Leerverkäufern, die darauf wetten, mehr oder weniger, dass das Unternehmen pleite geht. Und so war das auch bei GameStop der Fall. Meines Wissens ist durch diesen Anstieg im Kurs, durch den Investor, der, glaube ich, 5% des Unternehmens gekauft hat, soweit ich das mitbekommen habe, so eine Welle ausgelöst worden bei den Leerverkäufern, die relativ normal ist, wenn der Kurs irgendwie abnormal ansteigt, weil die Leerverkäufer sich natürlich auch absichern müssen. Also man leiht sich quasi eine Aktie und verkauft die dann quasi später oder kauft die dann, wenn der Kurs niedrig ist und die Differenz ist quasi der Gewinn. Wenn das nach hinten losgeht, sichert man sich natürlich ab erst, wenn die Aktie quasi steigt, obwohl man darauf gesetzt hat, dass sie sinkt.
Also man verkauft quasi die Aktie, ohne sie zu besitzen, und muss sie dann aber später, um einen Gewinn zu machen, dann wieder günstiger zurückkaufen quasi. Also ich verdiene jetzt sofort Geld, muss aber später dann quasi wieder die Position auflösen. Richtig?
Genau, ja.
Okay, und genau das ist halt das, was jetzt in den letzten Wochen bei GameStop passiert ist. Wir hatten im Zuge dieses Einstiegs des Investors hatten wir ein ungefähr 100%iges Wachstum innerhalb von einem ein, zwei Monatszeitraum. Wie gesagt, im August, ich bin gerade bei dem Chart, war die Aktie bei 4,50 €. Im September kam dann dieser Ryan Cohen dazu und dann notierte die Aktie im Oktober bei 10 €. Also ungefähr eine Verdopplung in einem ein bis zwei Monatszeitraum. Und das ist natürlich was Shortseller, also Leerverkäufer anzieht, weil natürlich darauf spekuliert wird, dass die Verdopplung der Aktie jetzt völlig unverhältnismäßig war. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, wer denn diese Shortseller sind? Sind das Leute wie du und ich oder wer ist das?
Genau, also aufgrund von verschiedenen Regularien ist es gar nicht wirklich möglich, als Privatperson solche Leerverkäufe zu tätigen. Das sind meistens entweder extrem große Investoren oder irgendwelche Banken. In dem Falle waren das größere Hedgefondsmanager aus New York.
Genau. Und um das vielleicht mal kurz grafisch darzustellen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, warum das passiert ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber GameStop ist jetzt in den letzten Tagen durchgehend in den Medien gewesen, denn seit Mitte Januar 2021, also in knappen 10 Tagen, ist der Aktienkurs um knappe 300% gestiegen. Seit April 2020 ist der Aktienkurs um 2500% gestiegen. Also wie gesagt, bevor der Investor eingestiegen ist, hatten wir einen Aktienkurs von 4,50 Euro. Im Oktober, einen Monat nach dem Einstieg, war die Aktie doppelt so hoch bewertet, bei etwa 10 Euro. Aktuell notiert GameStop bei etwa 300 Euro pro Aktie. Und ja, ist eine Verzehnfachung seit dem letzten Herbst. Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen, dass das eine absurde Entwicklung ist. Ich weiß nicht, ob man davon von Blase reden kann. Kann man das hier als Blase bezeichnen?
Das ist relativ schwierig, aber ich denke mal, das hast du ähnlich gesehen wie ich, dass diese ganze Geschichte mit GameStop schon sehr viel für Aufsehen gesorgt hat, gerade bei Menschen, die sich sonst eigentlich nicht viel mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Und gerade wenn sowas passiert, sehen wir auch irgendwie in der jüngsten Vergangenheit wieder beim Bitcoin oder auch oft bei so Hype-Aktien wie Tesla, da ist bestimmt das ist eine gute Frage, ob es sich um eine Spekulationsblase handelt oder nicht. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu, wenn wir darüber sprechen, was jetzt in der Zukunft mit der Aktie passieren wird.
Dann lass uns doch aber erstmal drüber sprechen, wie das Ganze überhaupt passiert ist. Also warum ist die Aktie jetzt, nachdem die Leerverkäufer quasi eingestiegen sind, so explodiert? Also warum ist die Aktie bei 300 Euro im Vergleich zu 10 Euro, nachdem der Investor eingestiegen ist? Was ist der Hintergrund dafür?
Genau, da muss man, glaube ich, relativ viel erklären. Also es gibt so ein gewisses Forum im Internet, das besteht auf der Plattform Reddit. Und das sind Menschen, die sehr, sehr risikofreudig am Kapitalmarkt traden. Und die haben quasi das gesehen, wenige Menschen haben das dort gesehen, dass da diese Leerverkäufer eingestiegen sind. Und wie ich das eben schon einmal kurz angeschnitten habe, wenn der Kurs sich nach oben bewegt, obwohl man darauf gesetzt hat, dass er sich nach unten bewegt, dann kauft man zunächst erstmal nach, um sich abzusichern. Und später kommen die Hedgefondsmanager in dem Fall so sehr in die Bredouille, dass sie ihre Position auflösen müssen. Das sorgt dann dafür, dass der Chart quasi unfassbar nach oben katapultiert wird, nennt man den Short Squeeze. Und verschiedenste Personen in diesem Forum, die auch mittlerweile einen großen Bekanntheitsrang unter diesen Forumsmitgliedern haben, die haben quasi dafür gesorgt, dass man dieses Forum quasi so als Marktmacht benutzt, um die Mitglieder zu mobilisieren, die Aktie zu kaufen. Das ist da auch passiert. Zunächst hat erst dieses Forum an sich unfassbar diese Aktie nach oben bewegt. Und dann ist es auch, wie du wahrscheinlich auch mitbekommen hast, über die Grenzen dieses Forums hinausgeflossen. Ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht so genau sicher, wie viele Mitglieder dieser Forumsraum dazu gewonnen hat, aber der ist, glaube ich, gestern auch einmal außer Kraft gewesen, weil Reddit das geschlossen hatte. Und ich glaube, es ist bisher noch nicht in der Geschichte dieses Forums gewesen, dass es so bekannt war. Und verschiedenste Zeitungen berichten darüber, die FAZ, die Süddeutsche, es ist irgendwie in jedem Munde, die ganze Wirtschaftswelt spricht so über dieses Forum. Und das ist so passiert, dass der Chart jetzt da ist, wo er ist.
Also es ist so ein klassisches Szenario von Privatpersonen gegen Establishment, sage ich mal. Das ist so das Auflehnen gegen die große Macht irgendwie.
Also genau. Also so wird es zumindest geframed. Da lässt sich natürlich drüber streiten. Ich sehe das immer noch nicht so hundertprozentig so, weil ich glaube, da waren einfach Menschen, die Geld gesehen haben irgendwo, und sehe das eher als so sehr, sehr smarter Move irgendwie. Aber tatsächlich ist auch einer dieser sehr bekannten Forumsmitglieder, hat so einen Brief veröffentlicht, der auch in verschiedenen Zeitungen war, wo er darüber spricht, dass seine Familie irgendwie sehr, sehr stark unter den Folgen der Finanzkrise 2008 gelitten hat. Und viele sprechen davon, wir gegen die. Und das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, ne? Also wir sehen ja jetzt auch, dass verschiedenste Broker teils wegen technischen Problemen, wegen Liquidität, teils wird auch vermutet wegen anderen Gründen den Handel ausgesetzt haben. Und da wird in den Foren irgendwie schon Vergleiche herangezogen, die Richtung Revolution gehen. Das ist schon sehr, sehr spannend.
Naja, das ist dann ja aber auch wieder so ein einfaches Schwarz-Weiß-Malen irgendwie, finde ich, oder? Also das ist irgendwie, es wird so ein Feindbild gesucht, das sind die großen Hedgefonds, das sind die, die Geld haben, das sind die, die irgendwie Marktmacht haben, und wir, die kleinen Privatanleger, wir sind ja völlig, völlig machtlos, und wir müssen uns jetzt irgendwie gegen die Großen zur Wehr setzen. Und das ist, finde ich, auch nicht so unbedingt das richtige Denken, weil es hat ja auch Konsequenzen. Und Hedgefonds handeln ja nicht, also Shortseller handeln ja nicht aus bösen Absichten heraus, sondern sie wollen auch Geld verdienen, was eine völlig legitime Angelegenheit ist. Und der Hedgefonds hat auch Anleger, die entsprechend darauf angewiesen sind, dass der Hedgefonds Geld verdient, weil da stecken ja Rentenfonds hinter etc. Also ein Hedgefonds ist ja nicht nur jetzt irgendein reicher Mensch, der noch mehr Geld verdienen will. Das sind ja große Strukturen, die dahinter stecken.
Auf jeden Fall, also diese Denkmuster, die momentan sich dort bewegen, sind auch aus meiner Sicht sehr, sehr unüblich für diese Community. Ich hab irgendwie diese Kapitalmarkt-Community immer als eine erlebt, die nicht wirklich dieses Schwarz-Weiß-Denken gelebt hat, sondern die sich an den bestehenden Strukturen orientiert hat, um für sich selbst einen Vorteil zu gewinnen, aber auch für alle zusammen insgesamt. Und wie du schon richtig sagst, so Hedgefonds-Manager, die werden dafür bezahlt mit teils horrenden Gehältern dafür, dass sie in jeder Marktlage Geld verdienen. Und sei es bei steigenden oder bei fallenden Kursen, oft sind so diese Leerverkaufsgeschäfte auch ein bisschen lukrativer als bei steigenden Kursen, weil natürlich, wenn ein Unternehmen komplett pleite geht, fällt es mehr, als Unternehmen tendenziell steigen können. Und da ist es normalerweise sehr ungewöhnlich, dass man quasi das auf einer moralischen Ebene wertet.
Auf jeden Fall, ja. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass einige dieser Hedgefonds, die eben leer verkauft haben, drohen, pleite zu gehen. Also es ist ja so, wenn ich eine Aktie kaufe, dann ist das Maximum, was ich verlieren kann, der Wert der Aktie. Also wenn die Aktie 80 Euro kostet, dann kann ich maximal 80 Euro verlieren. Beim Leerverkaufen ist das Ganze allerdings unlimitiert. Das heißt, ich verkaufe eine Aktie, die gar nicht besitze, und muss sie dann irgendwann zurückkaufen. Diese Aktie kann ja aber in der Theorie unendlich weit steigen. Das heißt, meine Verluste sind auch nach oben eben nicht begrenzt. Und das führt jetzt eben dazu, dass viele der Hedgefonds wirklich finanziell in große, große Probleme kommen und schon spekuliert wird, dass zwei Hedgefonds Insolvenz anmelden müssen, weil sie die GameStop-Aktien jetzt eben nicht mehr entsprechend zurückkaufen können.
Genau, ich glaube, der bekannteste Hedgefonds, der dort mitgemischt hat, ist Melvin Capital. Der hat, glaube ich, auch schon eine Finanzspritze bekommen von 2,3 Milliarden Dollar. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant, wenn wir darüber sprechen, was denn passiert, wenn so ein Hedgefonds insolvent ist. Also was es quasi für die Aktie bedeutet, was es für die verschiedenen Teilnehmer an diesem Geschäft bedeutet. Also die Aktie wird natürlich relativ schnell einbrechen, aus meiner Sicht, weil dann auch die das Auge davon weggeht. Es besteht keine großartige Wahrscheinlichkeit mehr, dass die Aktie steigt. Der Hedgefonds ist natürlich pleite und die Broker bleiben natürlich auf den geliehenen Aktien sitzen. Und das ist natürlich auch wieder eine spannende Sache, ne?
Auf jeden Fall. Und was ganz wichtig zu sagen ist dabei, ist ja, dass der Anstieg von der GameStop-Aktie ja völlig künstlich ist. Also es ist ja kein Wert dahinter. Er hat sich jetzt verhundertfacht, der Aktienkurs, aber es haben sich ja weder die Gewinne noch die Gewinnaussichten in irgendeiner analogen Weise entwickelt. Das heißt, alles, was gerade passiert, ist, dass darauf spekuliert wird, dass die Hedgefonds, die leer verkauft haben, ja irgendwann die Aktien zurückkaufen müssen und dass man dann die Möglichkeit hat, seine eigenen Aktien wieder relativ teuer zu verkaufen. Das heißt, es ist nur eine künstliche Bewegung, die nur davon abhängig ist, dass die Hedgefonds eben irgendwann gezwungen sind, diese Position wieder glatt zu stellen. Also glattstellen heißt in diesem Falle, dass die Aktien, die leer verkauft wurden, wieder von den Leerverkäufern zurückgekauft werden.
Genau, ist komplett losgelöst vom eigentlichen Unternehmen, was man bloß beobachten kann, auch wenn man jetzt auf die Unternehmen blickt, die sich das Forum andersweitig jetzt ins Visier gesetzt hat, die letzten 2-3 Tage. Das sind alles irgendwie Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ausgelaufen ist und wogegen logischerweise dementsprechend hohe Short-Positionen von verschiedenen Hedgefonds draufsitzen. Also Unternehmen, wo viele vorher gesagt hätten, objektiv, dass sie quasi demnächst sehr, sehr viel Geld verlieren werden, weil das Unternehmensmodell halt nicht mehr aktuell ist. Ja, und ja. Man löst quasi auch so ursprünglich bestehende Marktmechanismen komplett außer Kraft.
Wie geht's jetzt weiter? Also was glaubst du, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird? Wird die Entwicklung so weitergehen? Wird die Aktie einbrechen? Werden irgendwelche Leerverkäufer pleite gehen?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Hedgefonds mit großen Problemen zu kämpfen haben werden, weil die natürlich diese Aktien irgendwie noch kaufen müssen. Also Melvin Capital hat ja jetzt diese Finanzspritze bekommen. Ob sie damit ihren Verlust quasi ausgleichen können, ist ja auch noch nicht hundertprozentig gewiss. Ich bin gespannt, ob die Regierung in den USA, ich glaube, die bekannten Menschen aus dem Forum sitzen, glaube ich, hauptsächlich in den USA, ob die wegen sowas wie Marktmanipulation irgendwie auf die Forumsteilnehmer zugehen werden, weil die ja wirklich tatsächlich schon sehr, sehr stark versucht haben, in diesem Forum die Menschen dazu zu bringen, diese Aktien zu kaufen. Und was natürlich bleibt, ist ein ganz, ganz starker Vertrauensverlust, glaube ich, sowohl in den Kapitalmarkt an sich als auch irgendwie gegen die verschiedensten Börsenaufsichten, ne? Also diese Bewegung, die momentan da besteht, von wir auch eben gesprochen haben, mit die Kleinanleger gegen die großen Broker, gegen die Hedgefonds, die Kleinanleger, die wünschen sich natürlich irgendwie, dass da Börsenaufsichten oder irgendwie die Regierung mal was zu sagt. Also ich habe jetzt eben noch auf Twitter gesehen, dass jetzt ein Q&A irgendwie kommt von Olaf Scholz und da kamen hauptsächlich Fragen zu diesem Thema. Also da besteht auf jeden Fall Klärungsbedarf bei den Bürgern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung. Das ist nichts, was irgendeine positive Auswirkung auf die Märkte hat. Das zeigt einfach nur, wie aufgehitzt aktuell die Stimmung ist, wie gering das Vertrauen zwischen den einzelnen Marktteilnehmern ist. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass mittlerweile relativ einflussreiche Personen mitmischen und das Ganze noch weiter aufheizen. Also Elon Musk hat dieses Reddit-Forum auf Twitter geteilt und angeheizt. Und das haben mehrere relativ große Investoren gemacht. Der Risikokapitalgeber Chemet Plafitia, hat auch auf Twitter eben dieses Forum geteilt. Und das natürlich ist es irgendwo aufregend und spannend, was passiert. Und irgendwo ist es natürlich auch bestimmt cool, daran mitzuwirken. Aber ich finde es, auf der einen Seite ist die Bewegung selber natürlich katastrophal. Aber dass es jetzt noch von großen Persönlichkeiten, unter anderem vom reichsten Menschen der Welt, der schon vor 2 Jahren wegen Marktmanipulation angeklagt wurde, noch weiter angeheizt wird, ist stärkt nicht gerade das Vertrauen in die Kombination aus Märkten und sozialen Medien.
Ja, man muss dazu sagen, dass Elon Musk wahrscheinlich die Person auf der Welt ist, die am meisten etwas gegen Shortseller hat, aufgrund seiner Position bei Tesla. Da hatte er die vergangenen Jahre oft mit Shortsellern zu kämpfen und hegt da ja einen wirklich öffentlichen Groll gegen. Und da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, weil er nämlich vor ein paar Stunden getwittert hat, dass es ja nicht möglich sei, geliehene Häuser zu verkaufen etc., aber geliehene Aktien quasi. Also, dass man nur im Finanzmarkt wirklich mit etwas handeln kann, was man eigentlich nicht besitzt. Und er findet, dass es illegitim ist. Was hältst du davon?
Ich weiß nicht, ob die Aussage richtig ist. Also, ich könnte dir, wenn wir privat einen Vertrag schließen, könnte ich dir sagen, ich verkaufe dir ein Grundstück für Summe X und dann gehe ich auf die Suche und kaufe das Grundstück für Summe Y. Das wäre kein illegales Geschäft. Das wäre ein Vertrag, den wir schließen müssten. Natürlich ist das kein reguliertes Geschäft, kein standardisiertes Geschäft. Aber man kann natürlich auch nicht den Immobilienmarkt mit dem Aktienmarkt vergleichen. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Geschäftsbereiche, gerade im institutionellen Bereich. Also Land ist nicht mit Aktien und Geschäftsanteilen vergleichbar. Und darauf finde ich, dieser Vergleich hinkt etwas. Natürlich ist es rechtlich möglich, dass ich dir Dinge verkaufe, die ich nicht besitze. Wenn ich eine entsprechende Lieferfrist oder irgendwas mit angebe, dann ist das ein legales Geschäft und dann darf ich das machen. Es ist, wie ich gerade gesagt habe, eben nichts, was jetzt wie Short-Selling reguliert ist. Also Short-Selling, wenn ich mich bei meinem amerikanischen Broker einlogge, dann kann ich auch Aktien leer verkaufen. Zahle als Privatanleger eine extrem hohe Gebühr darauf, das lohnt sich natürlich nicht, aber ich könnte es machen. Das heißt, es ist jedem zugänglich. Aber das liegt auch einfach daran, dass die Underlyings völlig anders strukturiert sind. Also eine Aktie ist nicht mit einer Immobilie vergleichbar. Und die Aussage kann man auch wieder relativieren, denn es gibt ja sogenannte REITs. Das sind Aktienfonds, die ausschließlich in Immobilien investieren dürfen. Und die haben auch diverse regulatorische Auflagen. Und natürlich kann ich die leer verkaufen. Ich kann nicht das Grundstück selber leer verkaufen, aber ich kann den Halter des Grundstücks leer verkaufen und darum theoretisch auch den Grundstückswert leer verkaufen. Das Grundstück selber leer zu verkaufen, wie gesagt, ist eben nicht reguliert.
Ja, also du kennst ja meine private Meinung auch. Also ich habe tatsächlich auch absolut gar nichts gegen Leerverkäufe und ich glaube auch, wie ich schon eben sagte, dass Elon Musk da wirklich, glaube ich, so eine private Fehde so gegen diverse Shortseller ausführt mit solchen Tweets. Und du sagtest zwar gerade auch, dass er der reichste Mensch der Welt ist und dass viele Leute auf ihn blicken. Allerdings ist er jetzt auch nicht so die seriöste Figur auf der sozialen Plattform insgesamt, oder?
Nein, das definitiv nicht. Ich meine, wir hatten diverse Situationen, wo der Tesla-Aktienkurs über einen Tag hinweg über 10-20% eingebrochen ist. Also ich weiß noch den Tag, als er im Joe Rogan Podcast gekifft hat.
Ja.
Oder als er getweetet hat, dass er Tesla für, ich weiß nicht mehr, wie viel Dollar das waren, von der Börse nimmt. Oder als er 3 Tage lang kryptische Nachrichten gepostet hat, wo jeder dachte, jetzt wäre er geisteskrank geworden. Also definitiv ist er niemand, von dem ich mir Investment-Tipps holen würde, weil er einfach eine sehr kontroverse Persönlichkeit ist. Aber genau dieses Kontroverse und dieses Eigensinnige hat ihn eben auch zu dem gemacht, was er ist. Aber Lass uns mal wieder kurz zum Thema zurückkommen. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen. Und zwar wurde der Handel der GameStop-Aktie mehrfach ausgesetzt. Das hatte verschiedene Ursachen. Es gibt ja an vielen Börsen diesen Standardmechanismus, dass wenn eine Aktie sich um mehr als 10% in egal welche Richtung bewegt, innerhalb von 5 Minuten, dann wird der Handel für einen definierten Zeitraum ausgesetzt. Das ist mehrfach an mehreren Börsen passiert. Aber was auch passiert ist, ist, dass einige Broker den Handel ausgesetzt haben. Und der Broker ist ja eigentlich nur der Dienstleister, über den du kaufst und verkaufst, aber nicht die Instanz, die eigentlich für den Handel verantwortlich ist. Also das wäre quasi, wie wenn die Volksbank mir sagt, okay, Johannes, du darfst dir kein Geld mehr abheben. Weil geht gerade einfach nicht.
Genau, also es ist relativ normal, dass wenn Orders nicht gematcht werden können, dass der Handel kurzzeitig nicht funktioniert oder dass ganze Börsenplätze vom Handel quasi ausgeschlossen werden. Wenn wir das aber allerdings jetzt so sehen, wie es tatsächlich jetzt ist, dass so Broker wie Trade Republic wirklich die auch die Nachrichten anzeigen, dass sie den Handel ausgesetzt haben, weil sie dich quasi vor dir selber beschützen wollen. Und das finde ich unter der Ursache auch absurd, dass sie irgendwelche Hebel anbieten, die zweistellig sind und eigentlich das Geschäftsmodell darauf abzielt, dass du irgendwelche risikoreichen Trades eingehst, dass sie dann quasi plötzlich sich um dein Wohlbefinden interessieren. Das finde ich schon sehr, sehr fraglich. Und sobald es halt keine technischen Ursachen hat, der Handel überall woanders auch fortgeführt wird, dann musste natürlich geschaut werden, ob das alles rechtens ist.
Definitiv, definitiv. Vor allen Dingen, weil gerade Robinhood, das ist eben diese Plattform, wo der Handel ausgesetzt wurde, dafür bekannt ist, mit extrem geringen Zugangshürden Leuten Zugang zur Börse zu geben und eben eine hochspekulative Plattform ist und die eben auch genau diese Zielgruppe hat, mit unerfahrenen, hochspekulativ anlegenden Privatpersonen. Und da den Handel auszusetzen, ist mehr als fragwürdig. Was jetzt aber auf Reddit passiert, ist, dass das Ganze wieder in Verschwörungstheorien umgemünzt wird, dass die Hedgefonds dahinter stecken und dass der Handel eben nur für Privatpersonen ausgesetzt wurde. Natürlich, es handeln nur Privatpersonen über Robinhood. Und da wird es eben wieder so ein großer Komplott draus gemacht, dass sich die staatlichen Institutionen und die großen Hedgefonds gegen die Privatanleger verschworen haben. Meinst du, da ist irgendwie was dran? Meinst du, dass es gibt einen Zusammenhang zwischen den Hedgefonds und der Aussetzung des Handels für Privatanleger bei Robinhood? Oder ist das jetzt einfach irgendwas, was jetzt an den Haaren herbeigezogen wurde?
Genau, also soweit ich weiß, besitzt, glaube ich, jeder zweite Robinhood-Trader GameStop-Aktien. In Deutschland ist es ähnlich, dass das Trade Republic sehr, sehr stark, auch gerade von jungen Menschen, die in diesen besagten Internetforen quasi unterwegs sind, handeln und quasi diese Low-Budget-Broker benutzen dafür. Und die wurden ungefähr zeitgleich, glaube ich, außer Kraft gesetzt. Soweit ich das mitbekommen habe, werden die vom gleichen Security-Manager gemanagt. Das könnte halt schon sein, dass der den Plattformen geraten hat, den Handel auszusetzen, wegen irgendwelchen Gesetzen oder Regularien. Es könnte sein, dass es insgesamt überflächend eine technische Probleme gab. Ich halte das schon für relativ unwahrscheinlich, dass diverse Broker irgendwelche privaten Deals gemacht haben mit den Hedgefonds-Managern. Gerade bei dieser Lage, wo die ganze Öffentlichkeit drauf blickt. Also das sind ja in der Regel eigentlich eher intelligente Menschen und ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen, dass solche Menschen solche Deals machen. Ganz ja. Ausschließend würde ich das jetzt nicht und ich würde auch fordern, dass man das untersucht. Jedoch würde ich da jetzt nicht direkt auf irgendwelche Verschwörungstheorien übergehen. Ich sehe das auch oft, dass das oft von Menschen kommt, die noch gar nicht so lange am Kapitalmarkt irgendwie unterwegs sind und das dann auf Reddit lesen oder irgendwie auf Twitter lesen und da direkt mit draufgehen, und ich würde da ruhig bleiben. Klar geht es auch bei manchen Personen um das eigene Geld, und dann ist man frustriert und möchte handeln.
Und genau diese unerfahrenen Leute sind ja die Zielgruppe von Robinhood. Robinhood war ja eine Plattform, die bis zum Corona-Crash völlig irrelevant war. Und nach dem Corona-Crash sind plötzlich Millionen von oder Tausende von Privatanlegern eingestiegen, weil sie die Chance gesehen haben, einfach schnell Geld zu verdienen und in der Krise jetzt Aktien zu kaufen. Und darum sagt man ja auch zu diesen unerfahrenen Tradern irgendwie so Robinhood Trader, was einfach so ein Synonym geworden ist für vorschnell handelnde, unerfahrene Börsenteilnehmer. Und natürlich ist es extrem schmerzhaft, jetzt zu sehen, dass der Handel ausgesetzt wird, wenn du beteiligt bist. Und natürlich werden dann auch schnell solche Theorien verbreitet. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass die öffentliche Aufmerksamkeit und öffentliche Blick viel zu groß darauf ist, dass irgendein Hedgefonds jetzt solche Maßnahmen ergreifen würde. Ich denke mal, das sind einfach technische Voraussetzungen, weil ja auch der Traffic und das Aufkommen auf diesen Seiten massiv, massiv, massiv gestiegen ist. Und dass auch solche Dinge eben Einfluss auf die Aussetzung des Handels haben. Nichtsdestotrotz müssen wir Konsequenzen daraus ziehen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Wir müssen auf der einen Seite lernen, dass es solche Situationen geben kann. Und wir müssen auch lernen, wie wir damit umgehen können und wie die Plattformen damit umgehen können. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt staatlich irgendwas regulieren sollen. Wir befinden uns in freien Märkten. Jeder handelnde Teilnehmer ist frei. Das heißt, niemand hat dich gezwungen, GameStop-Aktien zu kaufen. Niemand hat den Hedgefonds gezwungen, GameStop-Aktien leer zu verkaufen. Das heißt, für mich ist kein Bedarf da, staatlich jetzt irgendwas zu regulieren. Wo aber der Bedarf ist, ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, jetzt zu untersuchen, warum der Handel auf gewissen Plattformen ausgesetzt wurde, ob Marktmanipulation dahinter steckt und wie das Ganze entstehen konnte. Bist du da irgendwie anderer Meinung? Bist du der Meinung, dass jetzt staatlich irgendwas gemacht werden sollte, oder?
Nee, ich bin da schon ganz auf deiner Seite. Ich sehe tatsächlich aber darüber hinaus noch große Gefahr, dass das jetzt gerade von Seiten der Politik irgendwie relativ schlecht geframed werden kann. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein Fall, der groß in den Medien ist und der was mit Kleinanlegertum zu tun hat. Aber das sind ja Menschen, die feiern sich in einem Forum ab für Glücksspiel ähnliche Trades, und wenn das in die Medien kommt und wenn sich die Politik damit beschäftigt, ist es fast wie so ein Gänsehautmoment für mich, weil ich das sehr, sehr toll finde, wie sich so Kleinanlegertum über die letzten Jahre entwickelt hat, und ich ein großer Fan von privater Altersvorsorge durch das eigene Anlegen in Einzelwerte oder in ETFs bin. Und da ist auch die Aufgabe von Menschen, die der gleichen Meinung sind, meiner Meinung nach, dass man irgendwie so ein bisschen die Flagge hochhalten muss dafür, dass man, also dass nicht alles so Casino-ähnlich ist, wie es jetzt wahrscheinlich in den Medien irgendwie dargestellt wird, und wie das auf andere Menschen, die sich vorher noch nicht damit beschäftigt haben, irgendwie wirken kann. Also dass man quasi die Seriosität des eigentlichen Kapitalmarkts irgendwie am Leben hält und auch irgendwie nochmal ein Zeichen dafür, dass man sich nicht hundertprozentig auf diese etwas günstigeren Broker verlassen sollte. Gerade wenn man irgendwie aktiv tradet, gibt es da genug Möglichkeiten. Und ich habe, glaube ich, auch gesehen, dass man über etliche andere relativ günstige Broker die Aktien noch handeln konnte. Und Trade Republic ist, glaube ich, auch ein Broker, der dafür bekannt ist, dass er ab und zu mal ausfällt. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Weckruf für den manch anderen Trader, dass er da irgendwie sich noch den ein oder anderen Broker dazu holt.
Ja, das mag auf die Personen zutreffen, die sich generell mit dem Thema beschäftigen. Was ich befürchte, ist der erste Punkt, den du angesprochen hast. Wir müssen auf der einen Seite natürlich stark unterscheiden zwischen den USA und Deutschland. Das ganze GameStop-Ding wurde jetzt massiv durch die US-Medien, durch US-Foren und durch US-Anleger getrieben. Wir in Deutschland haben aber eine völlig andere Haltung, oder viele Deutsche haben eine völlig andere Haltung als der gemeine Amerikaner zum Thema Aktien. In den USA sind Aktien ein alltägliches Thema. Ein Großteil der Amerikaner besitzt Aktien zur Altersvorsorge. In Deutschland ist es leider, muss man definitiv dazu sagen, es ist leider immer noch so, dass Aktien als was Böses verschrien sind oder als was Hochspekulatives. Die meisten Deutschen haben, wenn sie an Aktien denken, immer noch den Telekom-Crash im Kopf, wo Telekom massiv in die Höhe getrieben wurde künstlich und dann haben Millionen von Privatanlegern in Deutschland viel Geld verloren. Und ich habe die Befürchtung, dass dadurch, dass dieses Thema jetzt wieder so groß in den Medien ist, das Ganze wieder massiv für Misstrauen in den Kapitalmärkten sorgt. Wir sehen in der deutschen Politik sowieso starke Bemühungen, den Aktienhandel für Privatpersonen stärker einzuschränken, seien es neue Steuern, seien es neue Regulierungen, seien es neue Gebühren. Und ich hoffe einfach, dass die Situation jetzt nicht ausgenutzt wird, um zum Beispiel noch weiter die Verlustgrenzen etc., Verluststeuerungsgesetze etc. anzupassen. Also da müssen wir extrem vorsichtig sein und müssen auch als Privatanleger in Deutschland irgendwo die Fahne hochhalten, dass eben genau das nicht passiert und dass wir dafür sorgen müssen, dass Aktien eben nicht als was Böses und Spekulatives angesehen werden. Natürlich ist GameStop hochspekulativ. Und natürlich kann ich immer Aktien kaufen, die hochspekulativ sind. Aber ich kann auch ein Grundstück kaufen, das hochspekulativ ist. Und ich kann auch ein Auto kaufen, wo ich weiß, damit fahre ich vielleicht nicht lange. Also das ist ja immer das, was man draus macht. Und in Deutschland ist leider viel zu häufig die Börse in den Medien, wenn irgendwas passiert. Haben wir bei Wirecard gesehen, sehen wir bei GameStop, sehen wir bei der Telekom damals. Es sind so viele Beispiele, wo eben das Misstrauen der Deutschen geschürt wird gegenüber Aktien. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und da müssen wir jetzt auch im Zuge dieser GameStop-Sache aufpassen, dass dieses Narrativ nicht noch verstärkt wird. Und das liegt auch an jedem Einzelnen von uns. Und ich hoffe einfach, dass dieser Skandal jetzt nicht an den Leuten vorbeigeht, aber dass die Leute das Ganze einzuordnen wissen.
Definitiv. Wir haben ja auch bei dem Wirecard-Vorfall damals gesehen, dass sich viele Menschen aus der Fintech-Welt gemeldet haben und gesagt haben, dass sie ganz doll Befürchtungen haben, darauf zurückzufallen oder dass sie irgendwie damit verbunden werden, dass Fintechs generell irgendwie so eine Sache ist, die so ein bisschen halbkriminell ist. Und so einen gleichen Fall könnte es natürlich jetzt auch geben bei diesen sogenannten Neobrokern. Also ich finde, wenn wir jetzt die ganze Zeit auch darüber reden, irgendwie die Kleinen gegen die Großen ein bisschen, ist es bei so Neo-Brokern und Mobile-Brokern tatsächlich auch so ein bisschen der Fall. Also ich finde es sehr, sehr cool, dass so Fintechs es geschafft haben, so vielen Menschen das zu ermöglichen, in Aktien zu investieren, einfach von ihrem Handy heraus. Und finde das sehr, sehr schade, wenn wegen solchen medialen Geschehnissen irgendwie der Ruf davon irgendwie deutlich verschlechtert wird, weil es den Menschen schon sehr einfach gemacht wird, dadurch irgendwie einfach Geld anzulegen.
Das stimmt, ja. Das Gute ist eben, dass durch diese Handybroker und Neobroker der Zugang extrem einfach gestaltet wird. Was leider zu kurz kommt, ist die entsprechende Bildung, die eben dazugehört. Und viele gehen dann auch naiv an die Sache ran. Viele kaufen Aktien, ohne zu wissen, okay, warum kaufe ich jetzt die Aktie? Also warum kaufe ich eine Apple-Aktie? Nur weil sie jetzt dreimal in Nachrichten war und alle sagen, Apple ist eine gute Aktie. Und finanzielle Bildung ist leider in Deutschland immer noch ein sehr schwieriges Thema. Aber ich glaube, das wäre ein Thema, mit dem wir zwei eigene Podcasts machen können. Da können wir jetzt keine Lösung für finden, wie wir die deutsche Haltung zu Aktien irgendwie beheben können. Ich denke mal, das Wichtigste zu GameStop ist gesagt worden. Finn, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass wir das Thema so ausführlich diskutieren konnten und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön für die Einladung.
Mach's gut, ciao.
Ciao.